Bevor es losgeht, hier eine ganz kurze Nachricht, die bei uns im Büro die Sektflaschen knallen lässt und dich zu Hause im Auto, im Zug, im Büro, egal wo du gerade bist, hoffentlich ganz genauso begeistert. Unsere Hello Agile Merchandise-Produkte gibt es nämlich jetzt im Online-Shop zu kaufen. Lutz von Hello Agile sagt, der Bestellprozess ist genauso smooth wie bei Amazon und die Unpacking-Experience ist noch besser. Zu kaufen gibt's nachhaltige Fashion und smarte New Work Gadgets, das heißt Shirts, Crewnecks, Tennissocken, alle unsere Bücher und Kartenspiele sowie knusprige Chefkekse mit Bürosprüchen aus der Hölle. Schaut euch gerne um auf www.hellonew.shop. Und jetzt geht's aber schnell rein in die erste Folge, in die nächste Folge, denn es ist meine erste als Host und ich freue mich wie Wolle. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin Hannah und ich möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in alle seine Facetten ein. Heute darf ich, Hannah, den Podcast das erste Mal hosten. Und ich sage euch nochmal ganz kurz, mit wem ihr es hier gerade zu tun habt. Mein Thema bei Hello Agile ist OKR, Objectives and Key Results. Das heißt, ich versuche, Strategien auf die Straße zu bringen und dafür zu sorgen, dass jede und jeder im Unternehmen weiß, woran und wofür er oder sie arbeitet. Vorher war ich im Employer Branding und der Personalberatung und sage mal, früher habe ich Leute für einen neuen Job begeistert, heute begeistere ich sie neu für den Job, den sie schon haben. Und das ist eine super Überleitung zu dem Gast, den ich euch heute mitgebracht habe, Tobias Hagenau, Gründer von A-Work, lebt nämlich das Motto For the Joy of Work. Er sagt, wenn wir den längsten Teil unserer wachen Zeit mit Arbeit verbringen, haben wir ein Recht auf Erfüllung. Und diesen Claim trägt Tobias nicht nur überzeugt mit sich herum, nein, er wollte es greifbar und messbar machen, was denn Erfüllung im Arbeitsleben bedeutet. So ist er Initiator des Work Happiness Reports, der jährlich erscheinenden repräsentativen Studie zu Arbeitsglück. Darin untersucht er, wie glücklich die Deutschen in ihrem Job sind. Tobi ist New Work Enthusiast seit Stunde 1 und beschäftigt sich seit über 15 Jahren damit, wie Arbeit besser werden kann und wie wir glücklich im Job werden. Also lasst uns einsteigen, denn ich schätze, der eine oder die andere denkt hier gerade, Tobias, wenn du weißt, wie man glücklich im Arbeitsplatz wird, dann her mit den Tipps.
No pressure. Hallo zusammen. No
Tobias, so aufwärmen habe ich mal eine ganz entspannte Frage an dich. Nachdem wir gerade übrigens schon ein kleines Technik-Battle gelöst haben für die Leute, die sich wundern, was denn so passiert, wenn man den ersten Podcast hostet.
Für alle, die uns nicht sehen, müssen wir vielleicht kurz sagen, es sieht sehr lustig aus, weil Hannah hat jetzt zwei Paar Kopfhörer auf. Aber das Problem ist gelöst.
Richtig. Wenn ich eins bin, dann irgendwie lösungsorientiert. Ich habe eine Frage an dich, ganz, ganz entspannt, wie gesagt, zum Anfang. Und zwar, was war denn der letzte Film, den du geschaut hast und kannst du ihn empfehlen?
Oh, wow. Der letzte Film, den ich wirklich komplett geschaut habe, das weiß ich gar nicht mehr. Ich schaue selten ganze Filme. So. Ich bin eher so der Serienjunkie, ehrlich gesagt. Ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen habe, fällt mir gerade wirklich ernsthaft ein.
Du darfst sehr, sehr gerne auch auf eine Serie umsteigen. Ich dachte, okay. Film ist leichter, weil weniger Zeit.
Ja, okay, fair. Nee, ich gucke gerade Andor, die neue Star Wars-Serie, und ich finde es großartig. Das beste Storytelling, was Star Wars auf jeden Fall seit vielen Jahren gemacht hat.
Geil, okay. Direkt mal als Nerd geäußert. Geoutet.
Star Wars, großartig.
Cool, super, super gut. Geil, ich versuche gerade mehr in Filmen zu denken, damit ich nicht in einer Seriensucht verfalle. mein letzter Film, den ich geguckt habe, war 6888. Und das ist ein Film über den einzigen Korps in der amerikanischen Armee im Zweiten Weltkrieg, der aus schwarzen Frauen bestand. Die kriegen die ziemlich unmögliche logistische Aufgabe, die Post zwischen der Front und den Familien zu überbringen, woran viele vorher gescheitert sind. Und die lösen das in Rekordzeit und werden eigentlich nie wirklich dafür anerkannt. Und ich finde die Geschichte unheimlich inspirierend tatsächlich. Wusste nicht, dass das ein Thema ist. Genau, die haben dieses Jahr tatsächlich dann die Congressional Gold Medal verliehen bekommen. Das heißt, also ne, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und ja, das hat mich tatsächlich sehr inspiriert und deswegen dachte ich, hey, vielleicht gibt es noch mehr inspirierende Filme da draußen und wir lernen noch einen zweiten kennen.
Gibt's bestimmt, aber ich kann nur mit gutem Storytelling zwischen Jedi und Empire dienen.
Mindestens genauso viel.
Sehr gut.
Richtig gut. voll schön. Mich hat jedenfalls dieses ganze Thema Anerkennung kriegen, dachte ich, ist sogar ein ganz guter Übergang zu dem, was du eigentlich machst. Weil du beschäftigst dich mit Arbeitsglück. Tobias, erzähl uns doch bitte mal, was Arbeitsglück eigentlich ist. Was versteckt sich hinter dem Begriff?
Ja, genau. Also vielleicht ein bisschen was zum Kontext. Beschäftige mich mit Arbeitsglück natürlich auch als einfach als Thema, das uns umtreibt, weil wir versuchen, unser eigenes Team so aufzubauen, dass unsere Mitarbeitenden eine Chance haben, zu einem sinnvollen Grad bei der Arbeit glücklich sein zu können und dabei auch versuchen rauszufinden, wie wir unseren Kunden dabei helfen können, ihre Teams so aufzubauen. Denn das, was wir eigentlich machen, ist Organisationssoftware für Agenturen und Marketingsteams bauen. Und ein Thema, was uns eben dabei umtreibt, ist das Arbeitsglück. Und was ist Arbeitsglück eigentlich? Das ist erstmal, so wie der Name schon sagt, eine Größe dafür, ob wir bei und mit und durch unsere Arbeit ein gewisses Maß an Glück empfinden. Und das kann man tatsächlich messbar machen. Es gibt Menschen, die dazu forschen, viel Studien rausgeben, theoretische Modelle entwickeln. Wir arbeiten oft mit der lieben Ricarda Rewald aus Berlin zusammen, die eine Skala entwickelt hat, die Happiness at Work Scale. Und das Arbeitsglück im Prinzip aus drei großen Säulen besteht. Also Spoiler Alert, die Höhe des Gehalts ist keine davon. Es geht um A, Sinnempfinden, also verstehe ich, warum die Arbeit, die ich mache, einen sinnvollen Beitrag zu etwas Größerem leistet. Und das muss nicht immer bedeuten, ich rette die Welt, sondern das bedeutet, ich verstehe, warum ich im Kontext meines Teams, meines Unternehmens oder eben auch der Gesellschaft ein etwas Sinnvolles tue. Das zweite ist die Selbstverwirklichung, die Möglichkeit, etwas von mir in die Arbeit mitzubringen und gestalterisch tätig zu werden. Und das dritte ist die Gemeinschaft, in der wir arbeiten. Das heißt, das, was wir so allgemein im Sprech und Kultur zusammenfassen. Da geht es um Fehlerkultur, um Führungskultur, unterstützt man sich gegenseitig. Genau, das ergibt sozusagen das Umfeld, in dem wir arbeiten. Und innerhalb dieser drei Säulen gibt es wieder viele, viele Bestandteile. Aber wenn wir in diesen drei Bereichen als Team erfolgreich sind und da einen aus Glückssicht sozusagen sinnvollen Job machen, dann hat das zur Konsequenz, dass wir uns bei unserer Arbeit glücklich fühlen. Oder sagen, dass wir mit unserer Arbeit glücklich sind. Und das wiederum hat ja starke Auswirkungen auf eigentlich auch drei ganz, ganz große Kategorien. So drei und drei passt perfekt für so ein Modell. Das eine ist, wir sind motivierter, messbar motivierter bei der Arbeit. Wir fühlen uns viel stärker mit unserer Arbeit und auch unseren Arbeitgebenden verbunden. Das heißt, die Kündigungsabsicht und Kündigungsrate sinkt massiv. Und das Arbeitsglück ist mit Abstand der beste beschreibende Einflussfaktor für innovatives und kreatives Verhalten. Das heißt, wenn ich in einer Branche unterwegs bin, wo es auf meine Ideen und meine Gestaltung und so weiter ankommt, dann gibt es eigentlich nichts Besseres, was ich tun kann, um ein erfolgreiches Team aufzubauen, als dafür zu sorgen, dass mein Team auch glücklich ist. Okay, langer Monolog.
Ja, du hast schon super, super viel gerade aufgemacht und wir werden auf einige von den Sachen, die du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall heute noch zu sprechen kommen. Du hast auf jeden Fall schon super gut geteasert, dass wir also jetzt alle am Arbeitsglück arbeiten sollten, was die Leute bei uns im Unternehmen so empfinden. Ihr macht da vor allem einen großen Unterschied zwischen Arbeitsglück und Zufriedenheit.
Ja, richtig. Genau.
Wieso?
Ganz banale Erklärung, ich kann mit einem ziemlich schlechten Zustand zufrieden sein. Und deswegen sind auch viele der Werkzeuge, mit denen sich Teams beschäftigen, die so aus dem Bereich Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage kommen, ziemlich am Ziel vorbei, wenn es einem wirklich darum geht, Menschen bei der Arbeit glücklich zu machen. Weil man eben einfach abfragt, bist du so ganz zufrieden damit, wie die Arbeit im Moment abläuft? Das kann aber durchaus sein, dass sich, und so sind wir nun mal als Menschen, wir uns einfach dran gewöhnen, uns mit etwas zufrieden geben aus Kontext. Also ich sag mal, ich habe vielleicht ein für mich subjektiv stressiges Privatleben, da ist viel los und deswegen suche ich mir einen Job, der ist einfach irgendwie entspannt, Und dann bin ich mit diesem entspannten Job zufrieden, weil er dieses Ziel erfüllt, was ich irgendwie gerade in meinem Leben habe. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Job mich erfüllt oder glücklich macht, sondern ich nehme den halt in Kauf, weil er irgendwas anderes bringt. Oder ganz schnöde, ich mache halt irgendeinen Job, weil er gutes Geld abwirft. Deswegen bin ich aber noch lange nicht mit diesem Job glücklich. Aber ich kann durchaus zufrieden sein, weil ich habe mich für diesen Trade-off entschieden. Und das sind einfach zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn ich wirklich am Menschen interessiert bin, dann muss ich mich schon damit auseinandersetzen, ob der Mensch eigentlich glücklich ist, mit dem ich da gerade umgehe, oder sich einfach nur mit dem Status quo zufrieden gegeben hat.
Ja, ich finde das einen richtig, richtig sinnvollen Spin, den ihr dem Ganzen da gebt. Was natürlich auch total zu dem passt, dass man ja insgesamt sagt, die Leute wollen inzwischen viel, viel purpose-getriebener eigentlich arbeiten, ne? Und gehen nicht mehr auf die Arbeit aus irgendeinem Druck heraus oder einfach um halt arbeiten zu gehen, weil man es macht. Und deswegen finde ich allein schon die Unterscheidung zu verstehen zwischen, werden die Leute durch den Job, den sie gerade machen, glücklich oder sind sie nur zufrieden damit, ist für mich schon ein totaler Shift im Mindset, ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du das Buzzword Purpose in den Mund genommen. Das ist in dem Kontext eins, was ich... Also ich möchte davor warnen, Arbeitsglück mit Purpose gleichzusetzen. Und sogar das Thema Sinnempfinden, das ja eine große Säule beim Arbeitsglück ist, damit gleichzusetzen, was so allgemein unter Purpose genannt wird. Weil wirklich, wenn wir darüber sprechen, Menschen suchen Purpose mit ihrer Arbeit, dann geht es oft doch darum, wie kann ich was zur Gesellschaft beitragen, wie kann ich die Welt retten, was auch immer meine persönliche Motivation ist. Ja, da gibt's, also ich will gar nicht in Frage stellen, was jetzt davon besser oder schlechter ist. Aber wenn wir über diese Säule Sinnhaftigkeit sprechen, dann muss nicht jeder die Welt retten, um mit der Arbeit glücklich zu sein. Das will ich nochmal ganz deutlich sagen. Sondern es geht darum zu verstehen, warum meine Arbeit einen sinnvollen Beitrag leistet, vielleicht einfach zu meinem Team. Ja, das kann also wirklich ein Unternehmen sein. Ich habe neulich mit irgendwem die Diskussion geführt, warum ich glaube, dass Leute in irgendwie allgemein als schädlich geltenden Branchen trotzdem glücklich sein können, weil wie sollen die denn da ihren Sinn empfinden? Ja. Das ist halt nicht der Punkt. Ich kann in einer von vielen vielleicht als sehr schädlich bezeichneten Branche arbeiten, trotzdem jede Menge Sinn in meiner Arbeit empfinden, weil ich zum Beispiel in dem Konstrukt meines Teams oder meiner engsten Kolleginnen oder wie auch immer einen sehr sinnvollen Beitrag leiste und deswegen weiß, es ergibt Sinn, dass ich jeden Morgen hierher komme und das tue. Und das ist also, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, weil diese Begriffe so gerne und schnell einfach im Volksmund so rumfliegen.
Finde ich voll gut. Und du sagst, insofern ist es auch total individuell, ne? Und das muss auch nicht für das ganze Team die gleiche Sinnhaftigkeit sein, ja?
Absolut.
Auch sehr spannend, finde ich. Weil also für mich war das erste Mal, dass ich diesen Unterschied zwischen Individuum und Team und ganzes Unternehmen kennengelernt habe, im Zusammenhang von Unternehmenskultur. Weil man ja immer sagt, naja, wir haben die und die Werte als Unternehmen, also haben wir die und die Kultur. Und das ist aber auch schon allein von Team zu Team total unterschiedlich. Und dann auch hier zu gucken, ne, inwiefern passt dann das Individuum in das Team, inwiefern beeinflusst es die Kultur, aber inwiefern kriegt es die auch zurückgespiegelt, inwiefern hat man aber immer noch einen persönlichen Rückzugspunkt sozusagen. Und das Gleiche auch auf Sinnhaftigkeit zu betragen, finde ich gerade einen ganz coolen Gedanken. Lass uns mal ganz kurz zu eurem Work Happiness Report gehen. Ja. Ihr macht seit 2022 euren Report und habt eine repräsentative Stichprobe von 1000 Wissensarbeitenden, die ihr dabei fragt, was macht uns denn eigentlich im Job glücklich? Ja. Wie kamt ihr denn auf die Idee dazu?
Ja, wir haben uns in der Tat einfach damit auseinandergesetzt, zu versuchen zu verstehen, was heißt denn eigentlich bei der Arbeit glücklich sein? Weil wir uns auch ein bisschen naiv auf die Fahne geschrieben haben, wir helfen Teams dabei, sich besser zu organisieren. Ja, also unsere Kunden schmeißen ihren kompletten Projektalltag im Prinzip in unserer Software. Und da fragt man sich natürlich, was ist denn das, was wir unseren Kunden, wobei wollen wir denn unseren Kunden eigentlich helfen, außer rechtzeitig ihre Projekte fertig zu kriegen? Und wir glauben einfach wirklich aus Überzeugung daran, dass wir Menschen dabei helfen wollen, besser zu arbeiten, was auch immer das heißt. Und dann sind wir drauf gekommen, was heißt denn besser zu arbeiten? Naja, den Anspruch gerecht zu werden, dass wir mit so viel Zeit unseres Lebens halt auch ein gewisses Maß an Glück verspüren. Und dann sind wir drauf gekommen, okay, fragen wir jetzt Leute einfach, hey, seid ihr glücklich? Ja, nein, vielleicht. Irgendwie kann es das ja nicht sein. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, ob Leute schon mal versucht haben, rauszufinden, was es eigentlich bedeutet, bei der Arbeit glücklich zu sein. Und turns out, haben Menschen zum Glück, sehr schlaue Menschen, haben dazu wissenschaftliche Arbeit gemacht. Und dann sind wir so ein bisschen in dieses Rabbit Hole gefallen, weil wir dann festgestellt haben, es gibt zwar wissenschaftliche Modelle und kleine Stichproben, aber es gibt keine regelmäßig wiederkehrende repräsentative Studie dazu, was den aktuellen Status angeht. Und dann waren wir sozusagen gefangen in dieser ganzen Aktion und haben gesagt, okay, wenn es noch niemand macht und wir wirklich das ernst meinen, dann müssen wir auch genauer untersuchen, wie sich dieser ganze Trend verhält. Und dann haben wir mit Apinio zusammen super Partner gefunden, um diese Studie einmal im Jahr durchzuführen. Und dieses Jahr, sagen wir bestimmt gleich auch noch, also die neueste Folge sozusagen, die neueste Ausgabe ist kurz vor Erscheinung. Diesmal haben wir die Studiengröße sogar verdoppelt, weil wir das zum ersten Mal im internationalen Vergleich durchgeführt haben. 1000 Personen in Deutschland und 1000 in den UK. Und ich bin auch schon sehr gespannt, zum ersten Mal, dass man sowas mal im internationalen Vergleich direkt mit der gleichen Studie zum gleichen Zeitpunkt mal erheben kann und schauen kann, wie sich Teams unterscheiden.
Das ist ja wirklich ultra cool. Okay, dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was sich da auch über die Kultur dann dort insgesamt für Rückschlüsse ziehen lassen. Genau. Weil man natürlich, denke ich, so eine Studie immer auch voll im Hintergrund der vorherrschenden tatsächlich Kultur sehen muss, oder?
Absolut, absolut, total.
Super geil. Okay, jetzt bin ich nochmal ganz neu hooked. Ich habe schon sehr viele spannende Sachen aus der von letztem Jahr, finde ich, rausgezogen. Da bin ich ja sehr, sehr, sehr gespannt. Cool. Weißt du, was mich total überrascht hat? Du hast es am Anfang schon gesagt, ne? Hier Arbeitsglück sorgt natürlich dafür, dass man eine höhere Verbundenheit zum Arbeitgeber sozusagen spürt. Andersrum natürlich weniger Abwanderung von Mitarbeitenden hat. Mich hat total überrascht, dass trotzdem von denen, die bei euch angekreuzt haben, glücklich zu sein, 27% über Kündigung nachdenken.
Ja. Jetzt muss man sagen, es gibt ja auch viele, viele andere Kündigungsfaktoren, ne? Gründe, aus denen Menschen kündigen, die nichts damit zu tun haben, dass sie jetzt wirklich unglücklich sind. Es gibt Menschen, die sich nach einer neuen Herausforderung oder einer neuen Branche oder sowas wünschen, die vielleicht merken, dass sie zwar glücklich mit ihrem aktuellen Job sind, aber keine gute Option sehen, um auf der Karriereleiter weiterzukommen, was sie aber vielleicht gerne möchten. Oder die mal die Branche trotzdem komplett wechseln möchten, um was Neues auszuprobieren. Und das muss nicht immer direkt damit zu tun haben, dass man einfach unglücklich ist. Und ich glaube, diese 30%, die darüber nachdenken, das wäre so die optimale Quote. Also jede bisschen weniger als jede dritte Person denkt halt immer mal wieder darüber nach, sich zu verändern. Ich glaube, damit müssen wir uns einfach beschäftigen. Das heißt ja noch nicht, dass jede dritte Person auch tatsächlich ihren Job wechselt, sondern wir spielen halt alle mal mit den Gedanken. Und ich weiß, also ja, genau. Ich bin jetzt vorsichtig mit den Analogien, aber das ist ganz normal, das machen wir in vielen Lebensbereichen, da immer mal drüber nachzudenken. Aber nur wenige machen dann am Ende wirklich was draus von denen, die eigentlich glücklich sind.
Ja, okay. Das, danke für den Realitätscheck sozusagen. Ich fand es einfach irgendwie sehr erstaunlich, weil ich dachte, das wäre viel niedriger noch bei Leuten, die wirklich glücklich sind. In dem Zusammenhang stand in eurem Report von letztem Jahr auch ein Kommentar von Michael Trautmann, der hier im Podcast durchaus auch schon bekannt ist. Übrigens, Svante war neulich erst drin. Die beiden haben zusammen New Work Master Skills gegründet. Aber genau, der hat einen Kommentar geschrieben, wo er unter anderem erwähnt hat, ne, Leute kündigen heute viel, viel mehr, als sie früher gekündigt haben, gerade auch in wirtschaftlich instabilen Zeiten. Da hat er gerade angesprochen, dass während Corona, ich glaube im ersten Corona-Jahr, irgendwie 54 Millionen Amerikaner ihren Job gekündigt haben. Ja. Zum Vergleich, ich habe das dann gestern natürlich nochmal gegoogelt, um das irgendwie einschätzen zu können, seit Anfang der 2000er. Kündigen ungefähr im Durchschnitt 3 Millionen Amis im Monat ihren Job. Und während Corona ist es auf 4,5 Millionen im Durchschnitt pro Monat hochgegangen. Das heißt, um 50% gestiegen. Ja. Und nochmal zum Vergleich, in vorigen Krisen, also Anfang der 2000er und hier so die Immobilienkrise 2008 bis 2010, da ist es gesunken auf 1,5 Millionen, also auf die Hälfte. Corona hat, also ich schätze, dass es ehrlich gesagt irgendwo so diese Realisierung, dass das Leben zu Ende sein kann und dass man, also dass Krankheit natürlich irgendwie was ganz, einen ganz anderen Impact hat als eine Krise, in der es tatsächlich um große Geldverluste geht. Aber es war die erste Krise, in der die Kündigungsrate gestiegen ist und nicht gesunken.
Ja. Warum?
Ist das nicht irrational?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt ganz doll an der Art und Weise, wie die Corona-Krise abgelaufen ist. Normalerweise würde man sagen, wirtschaftliche Krisen sorgen dafür, dass Menschen viel risikoscheuer werden und erstmal alles sozusagen in Schockstarre so belassen, wie es gerade ist und bloß nicht meinen Job wechseln, weil wer weiß, ob ich einen neuen finde und so weiter.
Ganz genau.
Covid war ja insofern ein bisschen was Besonderes, weil wir einfach alle sehr, sehr viel Zeit hatten, uns mit Selbstreflexionen zu beschäftigen. Und das ist was, das hatten wir halt sonst eigentlich nie. Und jetzt sitzen alle irgendwie zu Hause, können nicht raus und müssen sich mehr oder weniger mit sich selber, ihrem Leben und ihrer Zufriedenheit beschäftigen. Das führt dann natürlich zu solchen Gedanken, um einfach mal drüber nachzudenken, ich mache jetzt was Neues, das kann so nicht weitergehen, ich muss irgendwie anders aus dieser Krise rauskommen. Und es war ja in erster Linie gar nicht für alle eine wirtschaftliche Krise, es hat ja durchaus auch viel Boom gegeben in dieser Zeit. Und deswegen kann man, glaube ich, die Corona-Krise nicht gleichsetzen mit anderen wirtschaftlichen Krisen, wo das finanzielle Risiko einfach viel präsenter und viel deutlicher war. So.
Das kann, genau, es macht total viel Sinn für mich und gleichzeitig stellt sich für mich echt die riesige Frage, was hat das alles losgetreten? Wenn jetzt quasi, also ne, diese riesengroße kollektive Reflexionsphase, führt es nicht dazu, dass man heutzutage als Gründer oder Geschäftsführer mehr Selbstbewusstsein denn je haben muss über die Sicherheit der eigenen, also über eigene Entscheidungen, weil Leute so viel mehr reflektieren, so, ihnen so viel wichtiger ist, dass sie eben glücklich sind mit dem Job, dass sie einen Sinn darin sehen, dass sie Ownership empfinden und lauter diese ganzen Sachen. Das war vorher, glaube ich, noch nicht so präsent. Wie ist es heute, Gründer oder Geschäftsführer zu sein?
Also ich versuche jetzt den Vergleich zu ziehen, wie meine Kollegen und ich damit vor Covid umgegangen sind und ob sich da irgendwas geändert hat. Für uns hat sich viel geändert, weil wir in der Phase ein neues Unternehmen gegründet haben und unter anderem mit dem Anspruch, wir wollen das Team diesmal anders aufbauen und uns mehr um diese Themen kümmern. Also ganz gezielt gesagt haben, wir wollen ein Team so aufbauen, wie wir uns ein Team wünschen würden, mit dem, was wir vorher in unserer vorherigen Gründung erlebt und gelernt haben. So, das heißt, für uns hat sich sowieso super viel geändert, deswegen bin ich vielleicht ein schlechtes Beispiel dafür. Aber ich würde mal vermuten, ja, die Diskussionen sind zumindest zeitweise zum Thema Kultur, Arbeitsglück, wie arbeiten wir, haben die extrem zugenommen. Man muss auch sagen, man merkt jetzt im Moment, dadurch, dass die wirtschaftliche Lage sehr risikobehaftet ist, extrem schwankend, schwierig planbar und so weiter, man diesen ganz typischen Effekt merkt, das gerät sofort wieder ins Hintertreffen. Also die Diskussionen nehmen ab. Ja. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal einen Artikel über die 4-Tage-Woche gelesen? In den letzten paar Monaten wahrscheinlich sehr selten. Also wir haben eine Zeit lang, sah es so aus, als wenn irgendwie die ganze Republik jetzt irgendwie völlig verrückt nach der 4-Tage-Woche wäre und zack, ist das Thema mehr oder weniger vom Tisch. Und da merkt man, wie doll diese Arbeitsglückdiskussion ein wirtschaftliches Luxusgut ist. Und in manchen Bereichen ist es sicherlich auch gut so und korrekt so. Da muss man nun mal sich die Frage stellen, wie sollen Unternehmen funktionieren und was können wir uns leisten? Aber es gibt andere Bereiche, die überhaupt keine finanziellen Ressourcen erfordern. Also es gibt andere Bereiche wie zum Beispiel, wie organisiere ich Führung? Wie organisiere ich interne Kommunikation? Wie organisiere ich Fehlerkultur? Die haben mit wirtschaftlicher Gesamtsituation überhaupt nichts zu tun. Die kosten keinen Cent. Im Gegenteil, die sorgen dafür, dass Teams gut funktionieren. Und es ist ein bisschen schade, dass die in dem gleichen Zuge oft unter dem gleichen Awareness-Problem leiden, wie Dinge, die offensichtlich ökonomischen Impact haben, wie jetzt mal wegen die 4-Tage-Woche. Genau, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Die Frage war, wie hat sich das verändert? Ah ja, richtig.
Ja, genau.
Und ich glaube, da merkt man, Covid hat vieles im Sinne von Arbeitsmodus möglich gemacht. Die Art, wie wir remote zusammenarbeiten, hat sich komplett verändert. Aber die wirtschaftliche Gesamtlage hat mindestens einen genauso großen Impact darauf, was es im Moment heißt, mit solchen Themen umzugehen.
Und Glaubst du nicht trotzdem, dass das, also dass die Tatsache, dass überhaupt das so ein großes Thema war, jetzt sage ich doch wieder Zufriedenheit, aber ne, also dieses, wie wohl fühle ich mich in meinem Job, da hat man doch vorher gar nicht so sehr drüber gesprochen. Glaubst du nicht, dass ungeachtet der Krisen oder so, die kommen, es einfach jetzt einen viel höheren Anspruch auch an Führung gibt dadurch, den es vorher so noch nicht gab, oder man hat einfach mehr ausgehalten, sage ich mal, an schlechter Führung. Also der Hauptgrund für, der Arbeitsglück beeinflussen kann, kam ja auch bei euch raus, ist schlechte Führung.
Ja.
Ist der Druck nicht viel höher, als er es vor, ich sag mal, 20 Jahren war?
Auch da würde ich wieder sagen, auch das ist ganz doll getrieben von wirtschaftlicher Lage und Lage des Arbeitsmarkts. Noch okay. Vor anderthalb Jahren habe ich allen gesagt, erhebt euch jetzt, die Arbeitsmarktlage ist so günstig, gerade wenn ihr Wissensarbeitende seid, Leute suchen händeringend nach guten Talenten, jetzt ist die Chance, was für Arbeitsglück zu tun, von Seite der Mitarbeitenden, wenn man eben ein Führungsteam hat, die das selber nicht erkennen, dass es gut fürs Unternehmen wäre, sich darum zu kümmern. In vielen Branchen ist die Lage nicht mehr so. Und es gibt auch einige Branchen und einige Berufsprofile, in denen wird sich das auch nicht so schnell wieder ändern, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr so heiß ist. Und das bedeutet einfach einen ganz brutal gesprochenen Verschiebung in dem Machtgefüge. Und in dem Moment kommt es einfach wieder viel, viel mehr auf die Führungskräfte an, zu erkennen, dass Arbeitsglück ein Treiber dafür ist, als Unternehmen erfolgreich zu sein. Man muss aber auch fairerweise sagen, es ist nur einer von vielen.
Aber ich wollte gerade sagen, das heißt eigentlich, man kann sich jetzt dann langsam als Führungskraft wieder entspannen, weil der Druck, die Macht ist jetzt quasi mit einem. Auf der anderen Seite hat man jetzt die Chance, sich total zu unterscheiden, indem man jetzt erst recht was für Arbeitsglück macht.
Ja, genau. Und wie gesagt, es gibt ja ökonomische Gründe, warum es sinnvoll ist, sich um Arbeitsglück zu kümmern. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, als Führungskraft, man kann sich entspannen, wenn man sowieso zur dunklen Seite der Macht gehört. dann lässt der Druck halt ein bisschen nach. Aber das macht einen nicht zu einer besseren Führungskraft.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, apropos Führungskraft. Ihr habt ja AWORK 2019 gegründet, du hast ja gerade auch gesagt, ne, kurz vor Corona. Und was ich total, also ganz übrigens, ich weiß nicht, ob jeder von euch hier AWORK kennt. Du hast es kurz am Anfang schon vorgestellt. Ich möchte aber nochmal hervorheben, weil ich es total geil finde. Eure Vision ist, dass Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten. Und die Mission darunter quasi ist, ihr habt ein Management-Tool für große Projekte gebaut. Du hast jetzt so vorhin so erzählt, dass ihr euch das erst langsam zusammengedacht habt sozusagen, was eigentlich die größere Mission darüber ist. Aber ich finde es ein richtig, richtig starkes Leitbild. Also wollte ich nochmal ganz nebenbei sagen. Genau. Was ich aber total geil finde an eurer Gründung ist, du hast im gleichen Gründerteam vorher schon mal gegründet. Ja. Was macht euch denn zu so einem starken Gründerteam?
Genau, ich habe zwei Mitgründer und wir haben einfach seit... Da gibt es mehrere Dinge, die, glaube ich, dazu führen, dass wir gut zusammen funktionieren. Einerseits haben wir sehr unterschiedliche Kompetenzbereiche und deswegen auch Verantwortungsbereiche im Unternehmen. Also mein Mitgründer Lukas ist unser Produktgenie, der macht halt alles, was um das Produkt geht und wirklich nur das mit sehr, sehr starkem Fokus. Mein Mitgründer Nils macht unsere Finances und die Backend-Infrastruktur. Ist eine lustige Kombination.
Witzige Kombi, ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ich kümmere mich um die kommerziellen Aspekte und jetzt halt Strategie. Dadurch, und auch das hat ein bisschen gebraucht, wir machen das schon seit 15 Jahren jetzt zusammen. Das heißt, wir hatten schon ein bisschen Zeit, uns einzuruckeln und haben das ein bisschen ausprobiert, wie das halt funktioniert. Aber diese Trennung gehört mit dazu. Mhm. Und wir haben einfach einen guten Modus, um auch mal mit Konflikten umzugehen. Das ist ja so ein bisschen wie verheiratet sein über eine sehr lange Zeit mit ein paar mehr Personen. Da muss man irgendwie einen Modus entwickeln, wie man mal auch sehr eng ist, mal nicht so, mal vielleicht auch einen Konflikt miteinander austrägt, aber sich trotzdem jeden Tag produktiv zu Projekten trifft. Und das funktioniert bei uns auch sehr gut. Und jetzt muss man dazu noch sagen, mit AWORK haben wir unseren obersten Führungskreis auch ein ganzes Stück erweitert. Das heißt, wir sind insgesamt 7 Leute, die eigentlich zu dem Kernteam gehören, mit dem wir gestartet sind. Und das sind auch alles Leute, mit denen wir schon zum Teil 10 Jahre oder länger zusammenarbeiten. Also ein sehr eingeschworener Kreis mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Ich finde es richtig schön, dass du erstmal komplett stärkenbasiert aufgezählt hast, wie euer Team eigentlich funktioniert. Mhm. Das sagt, finde ich, schon sehr, sehr viel über euer auch Führungsmindset am Ende, ne, und Zusammenarbeitsmindset. Sehr, sehr schön. Ich fand auch sehr spannend, was ihr unter anderem auch in dem Happiness Report, Work Happiness Report geschrieben habt. Ihr seht Teamkultur als Management-Werkzeug. Ne? Und du hast erwähnt, dass ihr da mit einer Culture Map arbeitet. Ja. Und da wurde ich sehr, sehr neugierig. Du hast geschrieben, dass das um Purpose und Ownership und Wachstum und so weiter geht. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie nutzt ihr das? Ja. Auf was für einer Individualitäts- oder Teamebene oder wie funktioniert das? Erzähl. Ja.
Okay. Also grundsätzlich finde ich, ist die Analogie Landkarte für mich was unglaublich gut funktioniert. Es gibt bei uns eigentlich 2 große solche Landkarten oder Maps. Das eine ist die Culture Map, die du gerade schon erwähnt hast, und das andere ist die Strategy Map. Das ist im Prinzip ein Schaubild, eine Seite, ein Ding, wo man drauf gucken kann, was unsere komplette aktuelle Strategie erklärt. Von woran glauben wir und was ist deswegen Vision, Mission und so weiter, bis runter zu, wer sind genau unsere Kunden und was sind die USPs, die für die funktionieren und warum. Und so ähnlich funktioniert es mit der Kultur auch. Teamkultur ist ja was relativ Komplexes. Da gibt es verschiedenste Aspekte von wie beurteilen wir Performance bis zu wie geben wir Feedback, zu wie definieren wir Ownership. All diese Dinge gehören irgendwie zur Kultur. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Das ist nicht so einfach, genau zu wissen, wie diese ganzen Sachen zusammengehören. Und deswegen finde ich, ist die Analogie, es gibt eine Landkarte, auf der kann man sich halt orientieren, so ein bisschen wie Google Maps, wie unsere Company funktioniert. Die funktioniert für mich sehr gut. Und das genau ist unsere Culture Map. Da steht das eben alles drin. Und wie kann man sich das vorstellen? Das ist auch tatsächlich, es gibt so ein kleines Bild, wo man diese verschiedenen Bereiche drauf findet. Unter anderem zum Beispiel der Organisationsbereich. Da steht dann wirklich einfach drin, da gehört unser Organigramm dran, aber auch jede einzelne Person bei uns im Team hat einen sogenannten Ownership Scope, in dem definiert ist, welcher Teil der Company gehört dieser einen Person, wo sie wirklich sehr frei innerhalb ihrer Ziele schalten und walten kann, auch danach beurteilt wird und so weiter. Dann gibt es einen Bereich, da ist sozusagen die Journey drin, also alles von der ersten Ausschreibung, wie versuchen wir Leute zu hiren, über den kompletten Hiring-Prozess, Onboarding, laufender Feedback-Prozess, wie funktioniert der bei uns, was sind die Werkzeuge dafür, wie erwarten wir, dass das gemacht wird, bis hin zum Offboarding, wenn uns jemand verlässt. Auch das ist ein Teil der Kultur. Und ja, ich könnte das noch lange weitermachen. Also all diese Bestandteile, die am Ende, wie gehen wir mit Remote Work um zum Beispiel? All diese Bestandteile sind Teil dieser Culture Map und die kann man dort eben wiederfinden, wenn man sozusagen lernen will, wie tickt AWORK.
Ich finde es total spannend, dass du gerade erzählt hast, dass da der ganze On- und Offboarding-Prozess auch draufsteht. Ich hätte irgendwie so automatisch gedacht, naja, das fällt halt in den Ownership-Bereich von einer Person. Warum ist explizit der so sehr auf der Culture Map? Weil da auch viele Leute beteiligt sind oder weil das so eine prägende Phase ist für eure Kultur?
Ein bisschen was von beidem. Also es gibt grundsätzlich Teile dieser Culture Map, die zu dem Ownership von jemandem gehören. Also irgendjemand ist für diesen Teil unserer Kultur verantwortlich, kann schon sein. Mhm. Und der Hiring-Prozess, genau, das wären die, die bei uns auch das Hiring machen. Also für unsere Talent Acquisition Kollegin, die das im Wesentlichen zumindest für den ersten Teil des Prozesses macht. Und warum ist es auf der Culture Map? Ja, weil das so ein... Also das ist ja der erste Filter, welche Personen kommen zu uns im Team. Weil wir ja darüber, je nachdem, wie wir uns da präsentieren, wie wir uns da geben, welche Werte wir da in den Vordergrund stellen, das entscheidet ja über die nächste Generation der AWORKies, die zu uns kommen. Und wenn wir da nicht schon ganz, ganz präzise sind da drin, wie wir unsere Kultur vertreten, dann kommen Leute zu uns, die da nicht passen. Und dann gibt es einen riesen Clash und wir können unsere Kultur auch nicht so aufrechterhalten.
Das macht sehr viel Sinn. Ja. Super geil. Ich bin wirklich einfach sehr, sehr fasziniert von dieser Vorstellung. Wie genau ausdefiniert sind denn eure Ownership-Bereiche? Mhm. Können auch 2 Leute für die gleiche Sache Ownership haben?
Eigentlich nicht.
Okay.
Was es natürlich gibt, ist, auch die haben eine gewisse Hierarchie. Mhm. Also bei unserem CTO steht drin, der ist für unsere Technologie-Roadmap und Technologiestrategie verantwortlich. Mhm. Und die ownt er und wie wir die erstellen und wie die abläuft und so weiter. Mhm. Das heißt aber nicht, dass jemand, der jetzt als Technology Lead für unsere Frontend-Technologie arbeitet, nicht einen Teilbereich davon wieder im Detail ownt. Ne?
Okay. Und ist am Ende alles, was so an Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei euch in der Firma rumkeucht und fleucht, auf dieser Ownership Map quasi also auf dem Teil der Culture Map im Ownership abgebildet?
Ja.
Was? Okay. Wow. Wenn ihr irgendwie was Neues, wenn ihr ein neues Produkt aufmacht oder so, ja, was erstmal in der Testphase ist, also ja, was auch immer, ne? Findet das, ab wann darf das auf die Ownership-Geschichte auf der Culture Map geschrieben werden?
Ja, das Beispiel haben wir jetzt gerade. Wir launchen am Montag einen ganz, ganz großen neuen Feature-Bereich. Mhm. Und mein Mitgründer Lukas ist für den Produktbereich verantwortlich. Das heißt, unsere Product Roadmap liegt bei ihm, aber er hat unser Produkt in drei Bereiche geteilt und für jeden dieser Bereiche gibt es jemanden, der diesen Bereich wieder im Detail verantwortet. Mhm. Und in den Bereichen entscheiden in dem Fall die zwei Kollegen, die anderen Bereiche machen, sehr selbstständig, was wird da gemacht, was wird auf die Roadmap gepackt, was wird da entwickelt. Und in deren Ownership-Bereich liegt dann auch das neue Produkt. Und wenn wir jetzt was komplett Neues rausbringen, ja, dann müssen wir uns überlegen, wer übernimmt das jetzt eigentlich? Oder müssen wir da in der Organisation irgendwie eine neue Einheit schaffen, die dieses konkrete Produkt dann übernimmt?
Okay. So. Also tatsächlich ein lebendes und ein gepflegtes Landkarten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist extrem lebend.
Okay, cool. Super. Ich frage nur so tief nach, weil ich das nämlich immer gerade spannend finde, wie sehr definiert man es wirklich aus, wie viel Zeit geht da auch rein, wie viel Arbeit ist das auch zu pflegen und so. Ne? Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, um das einmal aufzusetzen, eure Culture Map?
Das ist ein total offener Prozess gewesen. Also ich habe damit irgendwann, wir hatten immer schon einzelne Bereiche davon, dann habe ich irgendwann angefangen, das zu so einem Konstrukt zusammenzusetzen und jetzt lebt es halt so weiter. Aber das ist, der Gesamtprozess hat sicherlich, der ist über Jahre gelaufen.
Okay,
ja, cool. Das ist einfach ein sehr gewachsenes Ding.
Ja. Okay, super geil. Also ich finde es auf jeden Fall richtig schön zu sagen, hey, Teamkultur ist ein Managementwerkzeug und das sollte auch jede Führungskraft beherrschen. Und da auch so ein bisschen individuell vielleicht aufzubauen, mit wie man dieses Werkzeug am besten bedient. Ja?
Ja. Das hat übrigens Konsequenzen in zwei unterschiedliche Richtungen. Einerseits als das Managementwerkzeug, das heißt, man sollte es als Fokus verstehen. Als richtiges Werkzeug. Andererseits heißt das auch, es ist okay, dass man da strenge Regeln setzt. Also ganz, ganz typisch diese ganzen Diskussionen über von zu Hause, aus dem Office, von irgendwo, Workation und so weiter. Man kann das ja lösen, wie man will. Mhm. Aber die Erwartung New Work bedeutet, jeder kann jetzt immer arbeiten, wann und wo er will. Das hat nie jemand gesagt. Ja. Sondern natürlich muss ich für ein Unternehmen Regeln schaffen, an die man sich dann auch halten muss. Und die können sehr unterschiedlich ausfallen. Und dann kann ich mich unterscheiden, ob ich für dieses Unternehmen arbeiten will oder nicht. Aber es ist absolut fair, all diese Dinge mit strengen Regeln zu versehen, so wie wir alles andere, jedes andere Managementwerkzeug halt auch mit strengen Regeln versehen. Ich sage ja auch nicht, hey, mein Budget-Controlling ist irgendwie optional, du kannst da irgendwie Zahlen reinschreiben oder nicht. Und so ähnlich muss man aber über solche Teile der Kultur auch nachdenken.
Ich finde es immer wieder witzig, weil meine Mutter ist Grundschullehrerin und die hat schon immer gesagt, also sie ist eine sehr, sehr strenge Lehrerin, aber sie ist die, zu der alle Kinder immer gehen. Ne? Und wenn irgendwie Kinder gerade sich die Eltern scheiden, dann kommen sie trotzdem zu meiner Mutter, weil sie die Bezugsperson ist, weil sie die strengsten Regeln hat. So. Und ich finde das total lustig, weil ich damit mit diesem Glaubenssatz komplett groß geworden bin, dass Regeln was sehr, sehr, sehr Gutes sind. Also strenge Regeln, explizit, ja. Und ich finde es immer wieder geil, wenn in der ganzen New Work Bubble plötzlich die Leute merken, so viel Freiheit ist gar nicht gut. Das kann gar nicht das Ziel sein. Wir brauchen Regeln.
Genau, und also das heißt nicht, dass Flexibilität nicht auch Teil dieser Modelle sein kann, ne? Im Gegenteil. Aber man muss eben, es ist auch nicht, New Work heißt nicht laissez-faire, sondern halt mehr Optionen zu haben. Und das ist einfach ein großer Unterschied.
Ja, ganz genau. Wenn wir über mehr Optionen und Flexibilität sind zu sprechen, ich finde, dann kratzen wir auch relativ schnell das Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration oder Life-Balance, wie auch immer man es nennen möchte. Und also bei euch kam auch in der Befragung raus, dass ich glaube, so was wie 80% oder so sagen, sie trennen Arbeit und Privat strikt. Und 90% sind auch ziemlich glücklich mit ihrer Vereinbarkeit von Beruf und Privat.
Ja.
Wie machst du das denn als Gründer? Ich finde sowas immer spannend, explizit Gründer zu fragen, weil das da ja meistens so ein bisschen wabernder ist zwischen Beruf und Privat.
Ja.
Wie sehr trennst du es?
Also ich merkte auch bei mir eine Veränderung über die Jahre. Ich habe es früher null getrennt und war damit auch super happy. Auch über Zeiten war mein Freundeskreis sehr mit unseren Teams irgendwie gleichzusetzen und das heißt alles so ein bisschen ineinander übergeflossen. Und wenn ich ehrlich bin, macht mir das auch total viel Spaß. Ich mag das einfach. Ich mag das, wenn man diese Themen auch in super vielen unterschiedlichen Rahmen mitnehmen kann und da irgendwie diese gemeinsame Begeisterung entsteht. Ich mag das auch mal, wenn ich mir gerade danach ist, zu ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten, egal ob das jetzt am Wochenende oder abends oder im Urlaub oder so ist. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe da irgendwie Freude dran.
Ja.
Im Moment bin ich eher in der Phase, wo ich auch versuche, mir Freiräume zu setzen, in denen ich ganz bewusst das mal weglasse. Und genieße auch die Möglichkeit, das mal zu können. Also es hat, verändert sich bei mir, kommt und geht.
Ja.
Genau. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es geht um diese Flexibilität. Und einer der großen Faktoren aus dem letzten Work Happiness Report war ja auch, dass Menschen nach Vereinbarkeit suchen. Das heißt, Vereinbarkeit ihres Privatlebens mit ihrem beruflichen Leben. Und Vereinbarkeit kann für den einen bedeuten, klare Trennung, weil dann habe ich klare Momente, in denen ich mich um das eine oder das andere kümmere und muss nicht ständig über alles nachdenken, weil das für mich vielleicht emotionalen Stress auslöst. Aber für andere heißt das, ich habe maximale Flexibilität. Ich kann halt sehr unterschiedlich arbeiten. Ich kann spontan mal nicht arbeiten, wenn es gerade in meinem Privatleben irgendwie drängt. Und ich habe diese gegenseitige Flexibilität, muss dann natürlich auch in Kauf nehmen, dass ich vielleicht mal arbeiten muss, wenn es da gerade brennt.
Ja.
Die Vereinbarkeit, auf die kommt es, glaube ich, an, nicht auf die strikte Trennung oder nicht. Also ich bin sehr allergisch gegen so Methoden. Abends geht der Laptop aus, ob du willst oder nicht. Kann ich gar nichts mit anfangen.
Ich auch nicht. Ich habe in einer Firma gearbeitet, wo man nach 19 Uhr nicht mehr rauskam, weil der Hausmeister einen zugeschlossen hat.
Ja, sowas.
Doof. Ich habe irgendwann gelernt, aus der Garage zu flüchten. finde ich einen total validen Punkt, zu sagen, genau, Vereinbarkeit, nicht unbedingt Trennung. Ich finde es nur einfach immer spannend, gerade im New Work-Kontext, wenn man über Gründer spricht, wo eben zumindest am Anfang von der Gründungsphase sehr häufig das sehr, sehr alles zusammenfließt, ne? Weil du ja immer auch was vorlebst als Führungskraft.
Ja.
Und ich es dann immer spannend finde in den nächsten Generationen an Leuten, die man einstellt, wann wird es trennschärfer sozusagen?
Ja.
Danke für deinen Einblick an der Stelle. Ich habe noch eine andere Sache und ich weiß, jetzt ziehe ich das Ganze ein bisschen in die Länge, aber ich habe noch ein Thema, was ich total interessant finde und wozu ich gerne deine Meinung wissen würde. Mhm. Ihr sagt ja insgesamt, gut organisierte Teams und gut organisierte Teams sind glückliche Teams, ja. Und ein Teil davon zur Organisation sind Tools. Du sagst, man braucht im Endeffekt in drei Kategorien Tools, ein Kommunikationstool, ein Dokumentationstool und ein Organisationstool und man muss sich für eine Office-Welt entscheiden. Und da nutzt ihr Google. Und zufällig hat der Vorstand von einem Kunden von mir neulich gesagt, er hat beobachtet, dass als die vor ein paar Jahren auf Google umgestiegen sind, instantly die Zusammenarbeitsquote immens gestiegen ist. Und er meinte, die Hypothese ist, weil die Dateien einfach defaultmäßig geteilt werden, weil wir daran gewöhnt werden, dass Leute auch einen unfertigen Arbeitsstand sehen, ist auch das Mindset, iterativ zu arbeiten, extrem gestiegen.
Ja.
Würdest du das unterschreiben und bestätigen?
Also Wir sind auch gewechselt. Wir waren lange Jahre Microsoft-User. Ich glaube, bei uns kann man das nicht ganz so doll beobachten, weil wir sowieso sehr drauf gepolt waren auf diesen Arbeitsmodus und auch in der Microsoft-Welt uns immer mit den Varianten umgetrieben haben, die auch online verfügbar waren und die sich auch synchronisieren und so weiter, soweit man das da halt kann. Es ist summa summarum viel praktischer, finde ich schon, auf jeden Fall. Und es passt besser in unseren Stack. Ich mag Teams nicht. Ich finde, Slack ist einfach das absolut überlegene Produkt. Es ist alles ein bisschen mehr lightweight und ein bisschen einfacher. Deswegen sind wir da sehr happy, ohne jetzt zu viel Werbung für Google zu machen. Also, aber was das angeht, funktioniert es für uns sehr, sehr gut. Und ja, es passt auch zu diesem, wir kollaborieren, Arbeitsstil, finde ich besser, ja.
Okay. Ich fand es jedenfalls sehr interessant, weil ihr wirklich sehr doll für New Work steht und genau, ich das eine spannende Beobachtung fand neulich. Cool, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, damit wir tatsächlich langsam zum Ende kommen. Was ist denn für dich persönlich der Schlüssel zu deinem persönlichen Arbeitsglück? Der Schlüssel zu deinem persönlichen Arbeitsglück?
Also ich fühle mich sehr von diesem Modell auch ertappt, muss ich sagen. Ich gestalte sehr, sehr gerne. Also das Thema Selbstverwirklichung treibt mich offensichtlich um. Ich glaube, und da ist meine Rolle ja wie für gemacht. Ich muss natürlich aufpassen, nicht irgendwem anders in seinem Ownership Scope rumzutrampeln, aber grundsätzlich habe ich sehr, natürlich sehr viel Gestaltungsspielraum, was ich liebe. Mir zu einem großen Teil mitbestimmen zu können, nicht ganz aussuchen, aber mitbestimmen zu können, mit wem wir arbeiten, ist ein Riesenluxus. Ein Team auswählen zu können von Menschen, die ich toll finde, ist fantastisch. Das ist so ein bisschen die Gemeinschaftssäule, ja, die Gemeinschaft auch selber aufzubauen. Und das Dritte, ja, ich bin auch überzeugt, das, was wir machen, ist extrem sinnvoll. Und habe auch das Gefühl, ich kann einen guten Beitrag dazu leisten. Das heißt, ich glaube, ich score auf allen drei Säulen recht hoch, bin auch sehr happy mit meiner Arbeit, muss ich sagen.
Cool. Wie gut, dass der Report tatsächlich wissenschaftlich richtig gut auf richtig guten Füßen steht.
Man fühlt sich ertappt. Man fühlt sich
Und es nicht so ist, dass du heimlich einfach aufgeschrieben hast, was deine
ertappt.
eigene Überzeugung ist. Super schön, dass es aber auch so synchron ist, sozusagen. Vielen, vielen Dank. Also, liebe Hörerinnen und Hörer an der Stelle, schaut mal in den Work Happiness Report 2025 rein, wo, wie ihr gerade gehört habt, jetzt auch UK abgebildet ist. Wissen wir inzwischen, wann er rauskommt?
Am 21. Mai.
Okay, also ist ja schon draußen zum Zeitpunkt, wo ihr das jetzt gerade hört, weil wir jetzt den 24. Mai haben müssten. Insofern geht einfach jetzt mal am besten direkt auf Google und sucht nach dem Work Happiness Report 2025. Sobald ihr was mit A-Work und Apinio findet, seid ihr absolut richtig unterwegs. Das Ganze ist kostenlos und ich glaube, ihr habt inzwischen gemerkt, da stecken wirklich jede Menge spannende Zahlen und Erkenntnisse drin und Sachen, über die man sich ewig lange austauschen kann. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende der Folge angelangt. Tobias, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir heute hier zu reden. Schön, dass du da warst. Ich habe eine Menge mitnehmen können. Glaube, ich kann auch noch eine Weile länger mit dir hier diskutieren. Aber ich bin super, super gespannt auf die finalen Insights eures Reports. Und ihr,
Dankeschön.
liebe, genau,
Kann ich nur
sehr gerne.
zurückgeben? Vielen Dank.
Cool, das freut mich. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört von uns in einer Woche wieder. Dann mit Konstantin hinterm Mikro. Bis dahin, macht's gut und lieber Tobias, wie gesagt, danke, dass du da warst. Ciao.
Dankeschön, ciao.